Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank AG. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Günther Fehmers, den Moderator dieser Konferenz.
Ja, danke schön. Ja, auch von mir ein herzlich willkommen und guten Tag zur heutigen Investorenpräsentation der Jahresergebnisse 2013. Ich hoffe, Sie hatten alle Zeit, sich die Unterlagen, die wir ins Netz gestellt haben, runterzuladen und schon einmal durchzublättern. Das war also zum einen die Pressemitteilung, zum anderen die Präsentation, die wir jetzt durchgehen werden. Der Geschäftsbericht sowohl für den Konzern als auch das HGB-Ergebnis ist ebenfalls auf unseren Website hinterlegt. Es wird jetzt wie immer so sein, dass unser Finanzvorstand Stefan Ermisch Sie durch die Folien führen wird und anschließend haben wir dann Zeit für Ihre Fragen. Und damit gebe ich das Wort gerne an Herrn Ermisch weiter.
Ja, vielen Dank, Herr Fehmers. Hallo zusammen. Die Unterlagen liegen Ihnen vor, hoffe ich zumindest. Und ich werde jetzt in großer Konzentration sozusagen auf die wichtigsten Dinge eingehen. Ich werde hier nicht alles vortragen, sondern auf die wichtigsten Aspekte eingehen wollen und würde beginnen mit der Folie 3, wo die schlaglichtartigen Zusammenfassungen erst einmal stehen. Zur Geschäftsentwicklung. Das Ergebnis vor Steuern ist natürlich furchtbar mit 563 Millionen Euro Verlust. Aber ich möchte an der Stelle bewusst sehr deutlich darauf hinweisen, dass exakt dieses Ergebnis geplant war und seit über einem Jahr geplant war. Dieses Ergebnis, dieses geplante Ergebnis von, ich sage Ihnen die Zahl, minus 600 Millionen war der Planansatz für das Jahr 2013, war die Grundlage unserer seinerzeitigen Entscheidung im Vorstand, die Länder zu bitten, die zurückgegebene Garantiesumme wieder zu korrigieren und wieder die Landesgarantie auf 10 Milliarden Euro zu stellen. Also das heißt, zum Halbjahr 2013 die Kapitalerhöhung um 3 Milliarden Euro wieder machen zu können. Insofern liegen wir hier sehr, sehr konkludent und sind hier in keiner Weise in einer überraschenden Situation. Das Ergebnis nach Steuern von minus 814 Millionen Euro ist im Wesentlichen beeinträchtigt durch altlastenbedingte außerordentlich hohe Steueraufwendungen für Themen der Vergangenheit. Auch darüber habe ich berichtet im Dezember in einer gesonderten Pressekonferenz zu dem Thema Cum-Ex, Aktienarbitrage als Stichwort. Hier gibt es keine neuen Erkenntnisse, außer dass wir noch zu weiteren steuerlichen Sachverhalten Rückstellungen gebildet haben, um für laufende Betriebsprüfungen vorsorglich gut aufgestellt zu sein. Also auch hier Altlastenbereinigung für den Benefit, dass die Zukunft um diese Dinge entlastet sein wird. Das Ergebnis der Kernbank ist leider auch im Minus mit 106 Millionen Euro. Das ist bedingt ausschließlich und nur durch hohe Kreditrisikovorsorge für Schiffsfinanzierung, die auch in der Kernbank stattfinden. Das ist wichtig. Die Kernbank ohne die Sanierung der Schiffe ist solide mit 212 Millionen Euro im Plus, was sich nahtlos anfügt an ein sehr kontinuierlich positives Geschäftsentwicklungsniveau der letzten Quartale in dem eigentlichen Kerngeschäft der HSH Nordbank. Getrieben ist dieses Kerngeschäft von einem ordentlichen Neugeschäft. Im letzten Jahr konnten wir das um 12% ausweisen auf knapp 8 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme ist dank eines sehr forcierten und sehr konsequenten Bilanzmanagements weiter nach unten gebracht worden und beträgt aktuell 109 Milliarden Euro. Nun zur Kapitalsituation. Das ist ja die Gegenseite sozusagen unserer Ergebnissituation. Die Kapitalsituation ist äußerst stark. Wir haben eine harte Kernkapitalquote von 16,9% inklusive dieser Pufferstruktur, die Sie kennen, aus der Garantie. Das ist eine substanzielle Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Also die Kapitalposition wurde im letzten Jahr deutlich angehoben gegenüber dem Vorjahr. Die Basel III relevanten Quoten gliedern sich wie folgt. Sie wissen ja, dass wir ab jetzt, wir alle anderen auch, eine Basel III Welt vor uns haben und entsprechend reporten müssen. Wir haben sie aber schon frühzeitig darauf vorbereitet. Auch das war ein Rational der Wiedererhöhung der Garantie, dass die Basel III Quote phased in, also quasi zum Umschlagzeitpunkt zum 31.12.2013, wenn man so tun würde, als ob man dann schon nach Basel III reportet hätte. Sie liegt bei 12,8%. und fully loaded bei soliden 11,7. Das ist nochmal ein bisschen besser, als ich Ihnen das seinerzeit zum 30.09. avisiert hatte. Also ganz starke Werte, die uns sehr gut ausstatten mit Kapital, im nationalen Vergleich sowieso, aber ich glaube auch im internationalen. Die Gesamtkapitalquote beträgt derzeit 24%, auch das, glaube ich, spricht für sich selber. Zur Garantie, wir haben im letzten Jahr, und das ist auch ein Grund für die G&V-Entwicklung, 902 Millionen Euro Garantieaufwand G&V-technisch zu verarbeiten gehabt. Das ist mir ganz wichtig, den Zusammenhang Ihnen nochmal zu verdeutlichen, weil wir leben in einer Welt, wo wir als Landesbank, die Staatsbeihilfe bekommen hat, in einer Kompensationssituation stehen. Das heißt, wir müssen Kompensation leisten für empfangene Beihilfe. Übrigens andere Häuser auch. Bei uns läuft das aber so, und ich glaube, Sie wissen das, aber ich möchte darauf nochmal hinweisen, dass wir diese Kompensation dieser Beihilfe aus laufendem Aufwand zu leisten haben, aufgrund der gewählten Art und Weise der Kapitalausstattung der HSA Nordbank in Form der Garantie. Die Garantie ist nichts anderes als die Kapitalausstattung des Hauses. Das heißt, der Garantieaufwand, den wir leisten, der alleine im letzten Jahr 900 Millionen Euro war, kumuliert sich seit 2009 auf rund 3,5 Milliarden Euro in Summe aus G&V-Belastung in der HSA Nordbank und drückt natürlich den optischen Gewinnausweis einer Bank in der Phase der Beihilfenkompensation. Noch einmal, die Rückzahlung der Beihilfe steht im laufenden Aufwand, im Aufwand statt und nicht, wie es bei unseren Wettbewerbern der Fall ist, wie bei den beiden Südbanken, die auch Beihilfelast in sich tragen, die das aber als Dividenden ausschütten, als Sonderausschüttungen an ihre Eigentümer. Bei uns findet das im laufenden Aufwand statt. Also insofern, glaube ich, brauche ich Ihnen das als Experten nicht zu erklären. Das bedeutet natürlich optisch eine erhebliche Belastung der G&V, aber zum Benefit, und das ist uns in dieser Phase viel wichtiger als die Optik der G&V, zum Benefit einer enorm starken Kapitalausstattung unseres Hauses. Ganz wichtig, es gibt eine neue Kapitaldenke nach der ECOFIN-Systematik, diese sogenannte Bail-In-Quote. Wir haben uns das mal genau angeschaut, wie das aussieht bei einer HSA Nordbank. Auch dort stehen wir auf der Kapitalseite, glaube ich, enorm stark im Verhältnis zu anderen Häusern. Wenn wir die Bruttozahl nehmen, also die inklusive der Garantie, was hier nur die richtige Logik ist, weil die Garantie ist nun mal da und auch die Kapitalausstattung des Hauses, stellt sich diese Bail-In-Quote auf 16%. Sie kennen den Schwellenwert, der ist 8%. Und wenn Sie die Garantie an der Stelle mal außen vor lassen würden, was falsch wäre, aber nur wenn Sie es täten, hätten wir immer noch 9%. Und legen ebenfalls vor der Bail-In-Schwelle nach ECOFIN. Bedeutet, dass die Zeichner von unbesicherten Wertpapieren von Nordbank die Wahrscheinlichkeit durchaus berechnen können, wie wahrscheinlich es ist, einem Bail-In in irgendeiner Form einmal daran teilnehmen zu dürfen. Ich will das mal so ausdrücken. Die Wahrscheinlichkeit ist aus unserer Sicht heute aufgrund der Kapitalausstattung als vergleichbar sehr gering einzuschätzen. Gleichwohl der Gesetzgeber sieht eben diese Bail-In-Regeln vor. Liquidität und Funding stellen sich in der derzeitigen Situation äußerst gut dar. Wir erfüllen Basel III, diese Kennziffern, diese LCR, Liquidity Coverage Ratio, also auf die kürzere Liquidität derzeit schon mit enorm starken sozusagen Übererfüllungen. Wir erfüllen das frühzeitig. Wir tun das deswegen, weil wir dazu verpflichtet sind aufgrund des EU-Rulings. Ich glaube, wir liegen da ganz ordentlich. Auf der Folgeseite 4 sehen Sie nochmal ein paar andere wichtige Aspekte. Zwei wichtige Themen begleiten uns strukturell in diesem Jahr. Einerseits das EU-Beihilfeverfahren durch die Wiedererhöhung der Garantie. Sie kennen das. Es gibt eine Meinung der Bundesrepublik, dass das gar keine weitere Beihilfe ist, weil ja seinerzeit schon auf 10 Milliarden Euro Beihilfenvolumen, also Garantievolumen, die Vereinbarung mit der Kommission im Jahr 2011 getroffen worden ist. Aber die Kommission sieht es eben anders. Und wir müssen uns jetzt diesem Thema gegenüberstellen. Wir werden mit der Kommission in den nächsten Monaten sicherlich das Thema diskutieren, dass wir höher als erwartete Altlasten haben, die aber auch zu einem erheblich höheren Garantieaufwand und damit zu erheblich höheren Kompensationsleistungen bis jetzt schon geführt haben. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die HSA Nordbank bislang deutlich mehr Beihilfe kompensiert hat, als die EU-Kommission jemals intendiert hat. Diese Themen werden wir sicherlich diskutieren. Und wir erwarten, dass wir im Laufe des Jahres 2014 meine persönliche Erwartung ist eher am Ende des Jahres 2014 dann in eine finale Beschlussfassung der Kommission auch hineinlaufen können. Warum erst am Jahresende? Weil ich glaube, einschätzen zu können, dass das Thema der EZB Bankenaufsichtsübernahme und der damit davorstehende Asset Quality Review und der EZB Stresstest erst einmal abgewartet werden, auch von Kommissionsseite. Wir haben uns darauf, soweit es geht, vorbereitet. Wir sind sehr, sehr transparent mit unseren Portfolien, auch insbesondere zur Bankenaufsicht. Wir haben ein Portfolio, was x-mal geprüft worden ist, mit Sonderprüfungen und allem drum und dran. Wir haben die Risikoversorgung im vierten Quartal, gerade für die Schiffe, ich komme gleich noch mal intensiver darauf zu sprechen, sehr, sehr stark angehoben, auch respektive der Absicherung im AQR. Und wir meinen, dass unsere Kapitalquoten so stark derzeit sind, dass wir einen sehr soliden Abstand zum AQR-Schwellenwert von 8% haben, auch nach der Basel III-Logik. Der EBA-Stresstest, das wissen wir noch nicht so genau, wie der aussieht. Ich glaube, keine Bank weiß das derzeit. Die Methodologie ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien die EBA das machen wird. Auch hier gilt Gleiches. Wir haben einen relativ guten Spielraum, eine gute Resilience in unserer Kapitalausstattung derzeit, weil wir ja auch außerhalb der ganz offiziellen Zahlen derzeit ein enormes Puffer haben im Risikogewicht der Senior Tranche und auch im sozusagen Zusatzprämien. Puffer. Das sind die Elemente unserer Garantie. Zum Ausblick auf der Seite 5, bevor es dann ein bisschen mehr in die Details geht, möchte ich eins hervorheben. Wir haben Ihnen, den Märkten, ein negatives Ergebnis für 2013 avisiert. Das seit über einem Jahr. Die Bank hat exakt das eingestellt, was sie geplant hat. Und wir sagen auch schon seit über einem Jahr, dass wir im Jahr 2014 die Rückkehr in die Gewinnzone erwarten. Das wird auch so kommen. Und wir erwarten für das erste Quartal ein Ergebnis vor Steuern von rund 200 Millionen. Wir sind da noch nicht ganz durch mit der konkreten Ermittlung der finalen Zahlen, weil wir jetzt mit diesem Basel III-Regelwerk noch arbeiten müssen. Aber wir trauen uns da schon zu, Ihnen hier einen klaren Seismographen zu geben. Wir werden klar schwarze Zahlen schreiben im ersten Quartal und über das Gesamtjahr. Das Neugeschäft werden wir weiter ausbauen. Wir sind jetzt in den ersten 3 Monaten gut unterwegs. Wir haben 2 Milliarden Euro Neugeschäft geschrieben. Das ist übrigens doppelt so viel wie im gleichen Jahres, wie im Vorjahreszeitraum des Jahres 2013. Auf die anderen Dinge bin ich eingegangen. Jetzt lassen Sie mich noch ein paar weitere Informationen für Sie hervorheben. Auf der Seite 7. sehen Sie das nochmal in einigen grafischen Aufarbeitungen, was ich im Prinzip schon versucht habe zu sagen. Lassen Sie mich nochmal darauf eingehen. Die Risikoaktiva links unten auf der Folie sind im letzten Jahr um 40% gesunken. Das ist einerseits durch die Wiedererhöhung der Garantie als Kapitalstärkung, ja, aber auch darüber hinaus durch weiteren Abbau von risikotragenden Positionen, die dazu geführt haben, dass unsere Kapitalausstattung sich heute so darstellt, wie sie sich darstellt, enorm stark und doch deutlich besser als geplant. Über die Bail-in-Quote, die, glaube ich, für Sie alle nicht ganz unwichtig ist, bin ich eingegangen. Sie sehen das auf der rechten Seite, dass diese sich derzeit bei 16% bewegt und weit über den Schwellenwerten liegt des ECOFIN-Rats. Die einzelnen GNV-Zahlen mit Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss möchte ich an der Stelle vielleicht nicht weiter besprechen, weil sie dann zu viel Zeit im Raum beanspruchen würden. Zinsüberschuss ganz kurz ist ohne den Hybridkapitaleffekt aus dem Vorjahr um 5% gestiegen. Damit sind wir als HSH Nordbank durchaus sehr zufrieden, weil es gar nicht so ein leichtes Jahr war, auch Volumen zu bekommen, weil wir sehr, sehr hohe Tilgungen hatten, außerordentliche Tilgungen hatten von unseren Firmenkunden. Das ist, glaube ich, ein Trend, den auch andere Banken spüren. Das scheint in dem Jahr ein bisschen anders zu sein. Provisionsüberschuss geht zurück, entlang auch unseres Rückbau des Geschäfts in Summe. Ich darf vielleicht dazu noch sagen, wir sind nie ein sehr provisionslastiges Haus gewesen, weil wir sehr kreditlastig immer waren. Wir arbeiten daran, das zu verbessern. Das sind aber langsame Schritte, die man dort geht und keine schnellen. Insofern würde ich da auch nicht zu schnell grundsätzliche Besserung erwarten. Also soll heißen, einen grundsätzlich höheren Provisionsüberschussanteil gegenüber dem Zinsüberschuss. Das wird in etwa so bleiben erst einmal. Die Risikoversorge ist um ein Drittel nach oben gegangen. das verschleiert aber etwas den Blick, weil wir ja hier die Kompensationswirkung der Garantie berücksichtigen müssen. Hier rechts steht auch im Prinzip die richtige Botschaft. Wir haben alleine für die Schifffahrtskreditportfolien im letzten Jahr 1,3 Milliarden Euro Netto-Risikovorsorge gebildet. Das sind für unsere Verhältnisse gewaltige Zahlen, die auch einerseits zeigen, die Krise dauert länger und ist tief. Auf der anderen Seite schont sich die HSO Nordbank in keiner Weise, diese Risikovorsorgen auch zu buchen. Wir können sie buchen, weil wir über die entsprechenden Kapitalausstattungen verfügen. Die Handelsergebnisse und Finanzanlagenergebnisse sind im Wesentlichen geprägt durch historische Wertpapierportfolien, die sich als größter Beliebtheit derzeit wieder erfreuen. All das, was die Finanzmarktkrise so massiv ausgelöst hatte in den Jahren 2008 und 2009, was zu diesem großen Drama in der Industrie geführt hat und zu gewaltigen Rekapitalisierungen geführt hat und zu Veränderungen der Geschäftsmodelle, zu Recht, erfreut sich heute, das muss man auch sagen dürfen, wieder gewisser Beliebtheit bei Investoren, bei uns eben auch. Wir haben noch ein Portfolio in unserem Bauch, was nicht mehr aktiv gemanagt wird, aber was einfach runterläuft. Und das hat im letzten Jahr positiv beigetragen. Das sind im Prinzip die wesentlichen Punkte daraus. Der Verwaltungsaufwand ist runtergegangen, planmäßig oder überplanmäßig sogar. Wir sind dabei, den Personal- und Sachaufwand weiter zu verdichten und zu komprimieren. Die Reise hier ist noch nicht vorbei. Die Restrukturierung der HSO Nordbank ist noch nicht abgeschlossen. Dann hier nochmal das ZIP-Portfolio auf der Seite 10, von dem ich da gerade sprach. Das waren mal 20 Milliarden in der Blütezeit der Finanzmarktkrise. Es sind heute 6. Die Netto-G&V-Situation hat sich auf 170 Millionen Euro immerhin bewegt. Das sind schon stolze Zahlen. Warum da Risikovorsorge steht, ich glaube, ist Ihnen bekannt. Das ist ein Portfolio, was der Restrukturierungseinheit zugeordnet ist. Es steht unter Abdeckung dieser berühmten Sunrise-Garantie. Und in Zeiten der Wertverluste gab es eine positive Kompensation in der G&V durch diese Garantiewirkung, und in Zeiten der Wertaufholungen passiert genau das Gegenteil, dann wird das wieder zurückgenommen, was seinerzeit kompensiert worden war. Ich würde dann die nächsten Seiten nur schlaglichthaft besprechen wollen zwischen Kernbank und EU, weil es hier eigentlich vom Grundtenor nichts Neues gibt gegenüber dem 30.09. Auf bereinigter Ebene liegt die Kernbank sehr gut und entwickelt sich stetig vorwärts. Das Ergebnis bereinigt um die Sanierung der Schiffe liegt bei über 200 Millionen Euro, inklusive der ganzen Risikoversorgung, die damit einhergehen. Und auf bereinigter Ebene liegen wir leider nur bei 82 Millionen Euro. Das liegt nun mal im Wesentlichen an den hohen Vorsorgen für die Schifffahrtsportfolien. Die Restrukturierungseinheit liegt in beiden Kategorien bereinigt und unbereinigt stark im Minus. Das ist das Schicksal der HSO Nordbank, dass wir eine große Restrukturierungseinheit haben. Das wird uns auch noch eine Wegstrecke begleiten. Auf der Seite 13 sehen Sie dann die wesentlichen Verteilungen. Auch das nur als optischer Reminder. Wir sind wahrscheinlich die Bank, die am stärksten zu leiden hat unter einem zu großen Anteil von Altlasten, mit denen wir umgehen müssen. Und umgehen kann man damit nur, wenn man genug Kapital hat. Das haben wir. Aber immerhin sieht man, dass rund 40% der Gesamterträge aus der EU kommen, rund 60% der Risikoversorger aus der Restrukturierungseinheit gespeist werden. Und so weiter und so fort. 70% des Garantieaufwands durch die EU gebunden ist, also anderen Worten 70% der Kapitalbindung respektive der Risiken in der EU stattfindet. Und die Flipside davon, das wissen Sie auch, ist die risikoaktive Bindung, die genau andersrum ist, weil die Garantie ja die RWAs entlastet. Deshalb ist die RWA-Bindung etwas geringer und die RWA-Bindung in der Kernbank etwas höher. So, dann haben wir die Neugeschäftszahlen auf der Seite 14. Die waren, wie gesagt, sehr gut. Ich brauche, glaube ich, da jetzt nicht weiter eingehen. Wir sind bei Firmenkunden und Immobilienkunden gut unterwegs. Die Botschaft ist für das Jahr 2014, für den Start im ersten Quartal, liegen wir gerade bei Immobilien sehr gut im ersten Quartal. Firmenkunden liegen wir ordentlich. Das ist prima. Im Schifffahrtsbereich geht das gegenüber den historischen Zahlen planmäßig zurück. Rund ein Drittel des Geschäfts findet in der engen Kernregion Norddeutschland statt, der Rest außerhalb Norddeutschlands im Bundesgebiet. Die Intensität der Marktbearbeitung ist natürlich in Norddeutschland viel höher, weil wir kleinere Kreditabschnitte zeichnen als im übrigen Bundesgebiet. und wir heute schon eine Marktdurchdringung von 50% in Norddeutschland haben, die wir auch gar nicht steigern wollen, weil das vielleicht sonst auch ein bisschen zu viel wäre. Vielleicht ein interessanter Blick ist die Seite 15. Die zeigt Ihnen, wie diese Garantie wirkt in der HSA Nordbank. Sie ist ja da und sie deckt ja auch Risiken ab des Portfolios. Und wir haben das mal Ihnen so dargestellt, jetzt in einer nicht ganz sauberen bilanziellen Darstellung, weil das ist eben nicht Bilanzsumme, sondern das ist der Exposure at Default. Der unterscheidet sich etwas von der Definition der Bilanzsumme. Die Bilanzsumme ist 109 Milliarden. Der Exposure at Default aufgrund der Definitionssystematik bei 114. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Sie immer in den Zahlen sehen, beispielsweise im Schifffahrtsportfolio haben wir ein Exposure at Default von 25 Milliarden Euro. 20 Milliarden davon sind abgedeckt durch die Garantie, sind Teil des Garantieportfolios. Immerhin. Immobilienkunden, auch 21 Milliarden Euro, rund 15 Millionen Euro sind grundsätzlich abgedeckt von der Garantie. Das sind alles alte Portfolien, alles solche Portfolien, die zum Jahr 2009 schon in der Bank waren. Das sind unsere Altlasten. Dafür haben wir die Garantie. Dieses Portfolio wird kleiner und das hellblaue Portfolio, also die Kernbank ohne Garantie, wird größer, sukzessive. Aber das ist genau die Situation, die Sie immer vor Augen haben müssen, wenn man die Asset Quality betrachtet. Wir haben diese Portfolien, aber sie sind weitgehend abgedeckt durch eine sehr funktionsfähige Garantiewirkung. Und wenn Sie das Ganze jetzt nochmal plotten auf die Rating-Systematik zwischen Investment-Grade, Non-Investment-Grade und den sogenannten Ausfallklassen, dann sehen Sie ähnliche Botschaft, dass in der Restrukturierungseinheit, wo die Mehrzahl natürlich unserer schadhaften Assets gebucht sind, zwischen 80% und 90% dieser Rating-Kategorien von der Garantie zumindest erfasst sind, also diesem Garantievolumen unterliegen. Also die Intention der Garantie, Risiken abzudecken, greift zu fast 100% und sehr treffgenau. Sie sehen dann auf der Seite 16 einen Split der Risikoversorgung des Jahres 2013. Sie lesen das bitte wie folgt. Wir haben im letzten Jahr vor der Kompensationswirkung eine Netto-Risikoversorgung von 1,6 Milliarden Euro gehabt. Alleine auf die Schiffe entfallen in dem Jahr 1,3 Milliarden Euro. Die Botschaft war vorhin schon mal gesetzt worden, zeigt aber die Wucht auch der Restrukturierung in diesem Jahr und auch die durchaus sehr aggressive Risikovorsorgebildung, um uns hier für die Zukunft ordentlich aufzustellen. 800 Millionen Euro entfallen hier auf die RU und fast 500 Millionen Euro immerhin noch auf die Kernbank, was uns natürlich irrsinnig wehtut im Gewinnausweis für die Kernbank. Ansonsten war die Risikovorsorge, wie das, glaube ich, bei anderen Häusern auch der Fall ist, konjunkturbedingt und corporate-bedingt, äußerst unauffällig im letzten Jahr. Da gab es eigentlich keine großartigen Bewegungen, über die es zu berichten wert sein würde. Nun zur Garantie einige Sätze. Die meisten kennen ja schon die Mechanik daraus. Ich bin darauf eingegangen, dass es ein Referenzportfolio gibt, was im März 2009 noch 180 Milliarden Euro groß war. Das ist nun reduziert worden auf 61 Milliarden Euro durch Rückbau der Bank. Das soll Ihnen auch zeigen, wie stark dieses Haus schon kontrahiert wurde und restrukturiert wurde in den letzten Jahren. Die Garantiesumme steht aber immerhin noch bei 10 Milliarden Euro. Im Übrigen so, wie sie seinerzeit ja auch verabschiedet worden war. Die Wirkungsweise der Garantie ist die, dass die Kapitalposition gestärkt wird. Sie wirkt wie eine Kapitalerhöhung. Sie ist wie eine Kapitalerhöhung. Das ist die Kapitalausstattung der HSA Nordbank. Sie wirkt eben über eine synthetische Struktur. Und wir haben eine Kapitalschutzklausel, die heißt, schematisch heißt, wenn die ökonomische Situation eine Überkapitalisierung erlaubt, also überhalb, und das ist die Trennlinie, ist hier bei 10% von der EU-Kommission gesetzt gewesen, wenn es also über 10% hinausgeht, muss die Bank Vorsorge treffen, also Rückstellungen bilden gegen die G&V, das sind unsere Zusatzprämien. Und wenn sie wieder Richtung 10% geht oder drunter geht, dann wird diese Rückstellungsbeträge wieder aufgelöst für die zum Wohle der Bank. Das ist dahinter zu verstehen, hinter diesem Kapitalschutzklauselbegriff. Der ist eigentlich ganz gängig. Also wir müssen in die G&V Vorsorge bilden. Und wenn wir wieder Richtung 10% kommen, können wir diese gebildete Risikovorsorge am Ende Rückstellungen wieder auflösen zum Wohle der Bank. In Summe ergibt sich eben diese Kapitalausstattung, die ich erwähnt hatte, von 16,9%. Wenn Sie dann vielleicht auf der Seite 18 vielleicht nur einen Takeaway mitnehmen, meinerseits, wir haben aufgrund der Struktur der Garantie bilanziell Risiken zu erfassen, die bis zum Jahr 2025 kalkuliert werden. Ich darf Ihnen das als Finanzvorstand, der ein bisschen Erfahrung hat in anderen Häusern, vielleicht berichten. Ich kenne kein Haus, was bis zum Jahr 2025 bilanzielle Effekte einer Risikovorsorgeplanung erfassen muss. Wir müssen das tun, weil das Regelwerk es so verlangt von uns. Bis zum Jahr 2025 erwarten wir über den Erstverlust der Bank, den die Bank ja selber trägt, eine Inanspruchnahme der Ländergarantie von 1,6 Milliarden Euro. Das ist das, was wir erwarten. Und das ist hier abgetragen. Und Sie sehen dann auch, wie sich diese 900 Millionen Euro ergeben haben aus dem Garantieaufwand im Jahr 2013. Aber auf was ich hinaus möchte, ist auf die Seite 19, die in dem Zusammenhang bitte zu verstehen ist. Jetzt muss man es nochmal sortieren und sagen, was ist denn als Staatsbeihilfe tatsächlich geflossen in die Harsa Nordbank und was wird zurückgezahlt? Ich glaube, diese Dinge muss man wirklich sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man über die Qualität der Ergebnisse spricht. Und dann muss man die Frage beantworten, ja, wie wird das denn ausgewiesen? Also, Sie lesen das bitte wie folgt. Auf der rechten Seite sehen Sie das, was tatsächlich als Staatsbeihilfe geleistet worden war. Erstens eine Kapitalerhöhung im Jahr 2009 in Höhe von 3,0 Milliarden Euro. Das ist Cash eingezahlt worden in die Bank und muss laut EU auch kompensiert werden. Zweitens, bis zum Jahr 2025 in einer durchaus sehr kühnen Langfristprognose 1,6 Milliarden Euro Verlustausgleich aus der Zweitverlusttranche. Wenn man mal beides zusammennimmt, dann kann man sich gedanklich dahinter malen und sagen, das sind rund 4,6 Milliarden Euro echte Beihilfe, die die Bank zu kompensieren hat. Wie kompensieren wir diese Beihilfe? Über laufenden Aufwand in der G&V. Und das sehen Sie auf der linken Seite dieses Graphen, dass wir nun kumuliert bis zum heutigen Zeitpunkt durch die G&V bewertet haben in Summe 3,1 Milliarden Euro Prämienaufwand. Sie sehen dann noch eine kleine Fußnote, dann gab es auch noch einen Schüttaushol zurück von 500 Millionen. Lassen wir das mal beiseite. 3,1 Milliarden Euro. Von diesen 3,1 Milliarden Euro, und ich muss es leider so kompliziert ausdrücken, weil es lässt sich nicht einfacher darstellen, sind 1,7 Milliarden Euro bereits Cash an die Länder gegangen, also an den Garantiegeber der Länder. Also nicht in den Landeshaushalt, das ist wichtig, sondern in den Fonds, der die Garantie gestellt hat für die Länder. 1,7 Milliarden Euro. Das ist die Grundprämie, die wir laufend zu buchen haben, solange wir die Garantie eben nutzen. Diese Grundprämie wird in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen. Das heißt, der dunkelblaue Bereich dieser Darstellung, die 1,7 Milliarden Euro, werden weiter steigen. Dazu haben wir 1,4 Milliarden Euro Prämie bilden müssen, durch die G&V, aufwandswirksam, die wir aber nicht auszahlen, die quasi in diesem Kapitalschutzklausel-Thema verborgen bleiben. Das heißt, wir bilden diese Rückstellung in Zeiten, wo wir überkapitalisiert sind, gegen die G&V, und in Zeiten, wo wir wieder Richtung 10% Kapitalquote gehen, wird die sukzessive aufgelöst. Das ist die Mechanik, das soll verdeutlicht sein durch diesen Regelschieber, den wir dort aufgezeichnet haben. Und wir reden über eine Zusatzprämie von 1,1 Milliarden Euro, die quasi als Spardose für die HSA Nordbank zur Verfügung steht. Man kann eigentlich heute schon sagen, das ist vielleicht eine wichtige Botschaft, wenn wir heute abschneiden würden, alle Rechnungen, hätten wir heute schon den Verlustausgleich im Jahr 2025, den wir heute ja erwarten, auch zu nutzen aus der Garantie, bereits Cash komplett bezahlt über die Grundprämie von 1,7 Milliarden Euro. Wir erwarten aber für die Zukunft weitere Prämien, um möglichst auch in Summe diese 4,5 Milliarden Euro auch begleichen zu können. So, Seite 20, das war, ich glaube, dass die Seite 19 mit einer der wichtigsten Folien dieses Vortrags ist. Und übrigens noch einmal, ich habe es vorhin schon mal zart angedeutet, vergleichen Sie bitte diese Systematik, und ich bitte Sie sogar um das zu tun, immer wieder mit anderen Banken, die auch Beihilfe zu kompensieren haben. Da werden Sie andere Effekte erkennen und mit Sicherheit nicht diese Belastung. Wir zahlen Beihilfe über Prämien in laufenden Aufwand zurück. Alle anderen Banken, die mit Eigenkapital richtig rekapitalisiert worden sind, also wo Cash eingezahlt worden war, gibt es ja auch als Alternative, zahlen diese Beihilfe über Dividenden zurück. Und ich glaube nicht, dass eine von den befreundeten Landesbanken, die auch sowas zurückzahlen müssen, schon in dieser Größenordnung Belastungen verdauen mussten, wie wir es getan haben. Die Sicherungswirkung der Garantie möchte ich hier, glaube ich, an der Stelle nicht weiter explizieren, weil es immer die gleiche Logik ist. Wir haben eine Netto-Risikovorsorge von 1,6 Milliarden Euro. Das sind große Zahlen. Es gibt eine Garantiewirkung von 700 Millionen Euro dagegen, sodass die GNV-wirksame Risikovorsorge nach Kompensation, also das, was in der GNV tatsächlich dann anlandet, 890 Millionen Euro waren. Sie sehen dann die Verteilungen auf RU und Kernbank. Dass die Bruttosicherung der Garantie geschmälert wird durch die Zusatzprämie, glaube ich, ist für Sie keine neue Botschaft. Ist auch von der Detailtechnik auch nicht wichtig, davon abgesehen, aber sie wird geschmälert durch diesen Kapitalschutzgedanken, der dahinter steht, also durch Prämienbuchungen in Rückstellungen hinein. Das waren allein im letzten Jahr eben diese 490 Millionen Euro Rückstellungen, aber nicht Auszahlungen. Die Seite 21 haben wir, glaube ich, besprochen. Das sind die RWA-Wirkungen und auch die Kapitalisierungsquoten. Ich glaube, das haben wir eingehend besprochen. Dann möchte ich auf die 22 nochmal etwas genauer eingehen. Das sind die Basel III-Überleitungen, über die wir sehr froh sind, dass es so ist. Wir haben sie versucht, schon im letzten Jahr immer wieder daran zu führen, an dieses Basel III Fully Loaded Gedankengut. Das waren immer noch gute Schätzungen. Jetzt haben wir das alles etwas präziser, weil wir tatsächlich jetzt auch schon in dem Meldeprozess sind nach Basel III. Also gute Botschaft ist, wir haben jetzt Basel III phased in, fast 13% Basel III-Quote. Das ist eine, glaube ich, eine sehr stramme Zahl. Sie ist gesunken gegenüber dem Vorjahr. Warum? Weil die RWAs nach Basel III steigen. Das ist bei allen anderen auch. Und dass wir nach IFRS umstellen, also von HGB auf IFRS im Aufsichtsrecht umstellen, ich glaube, das tun andere Banken auch. Und bei uns hat das eben die entsprechenden Effekte gehabt, über die wir ja schon im letzten Jahr intensiv berichtet haben. Basel III fully loaded, also alles, was in der Zukunft geht, dann noch eingerechnet nach Basel III Übergangssprüngen und Regeln. Aus heutiger Sicht ist gut bei 10%, derzeit bei 11,7, was, glaube ich, für uns eine ganz wichtige Information ist. Die sagen wir ja auch immer schon seit langer Zeit und Sie sehen jetzt, dass es tatsächlich dann auch so ist. Non-Performing Loans, auch eine Flipseite quasi unserer Vergangenheit. Wir haben sehr viele Non-Performing Loans. Sie sind nochmal gestiegen auf 16,4 Milliarden Euro durch die Durchforstung der Schifffahrtsportfolien. Sie sehen, dass sich das verteilt auf die Kernbank mit 4,7 Milliarden Euro und auf die RU mit 11,7 Milliarden Euro. Wir haben hier das nochmal sehr schön deutlich gemacht für Sie, oder ich glaube hoffentlich deutlich genug gemacht, dass von der Kernbank dieser Non-Performing Loans 3,6 Milliarden Euro auf die Schiffe gehen und 5,4 Milliarden Euro auf die Schiffe gehen bei der Restrukturierungseinheit. Und diese Zahlen sind abgedeckt durch entsprechende Risikovorsorgen. Ich will Ihnen das auch für die Schiffe hier nochmal mündlich nennen. Die Kernbank, die ein etwas besseres Portfolio hat, ist mit 1 Milliarde Euro, also knapp 30% Abdeckungsquote, was Risikovorsorge angeht, belegt durch gebildete Risikovorsorger. Die RU ist belegt mit über knapp 45%, rund 2,3 Milliarden Euro Risikovorsorge gegenüber diesen 5,4 Milliarden. Inklusive dann aller anderen Vorsorgebestände, die wir haben, haben wir 6,3 Milliarden Euro Risikovorsorge EWB und PEWB gebildet. Und der Rest sind Sicherheiten inklusive Cashflows, die derzeit zu einer guten Deckung führen, was Non-Performing Loans angeht und Risikodeckung. Dann auch nochmal, weil wir es vorhin schon hatten, aber nochmal zur Erinnerung, dieses Portfolio ist natürlich deutlich abgesichert durch die Garantie, durch das sogenannte Referenzportfolio. Etwas, was, glaube ich, Standard ist, dass man es erwähnt, Die Sovereign Engagements sind 1 Milliarde noch groß. Ich glaube, da müssen wir nicht bange sein. Wir haben da nie, also vielleicht früher mehr, aber heute nicht allzu viel gehabt. Das ist nochmal 30% runtergegangen seit 2010. Also wir schlafen da ganz gut, was unser europäisches Sovereign Debt angeht. Ich möchte dann, bevor ich schließe und zu Fragen zur Verfügung stehen, nochmal auf die Seite, wenn Sie das erlauben, 42 und 43 gehen, weil es da nochmal um den Bail-in geht, also Haftungskaskade des Bail-ins, weil wir beschäftigen uns damit, glaube ich, sehr intensiv. Ich nehme an, Sie auch. Und wir wollen Ihnen das nochmal ein bisschen näher bringen, weil natürlich für alle gilt, für alle Banken gilt, dass in der Zukunft der Gesetzgeber auf europäischer Ebene eine Verlustbeteiligung im theoretischen Fall, der von gewissen Gläubigerstrukturen erzwingt. Das ist wichtig, weil das verändert ein bisschen die Sichtweise auf die Emittenten. Und die Kaskade, so wie sie laut ECOFIN abzuarbeiten ist, zeigt dieser dunkel ausgeprägte Bereich, also erst ist Eigenkapital betroffen, dann Nachrangkapital und dann kommen andere Kapitalpositionen. Im Speziellen bei der HSV Nordbank wirkt die Garantie vorgelagert. Das ist wichtig. Bevor es ans Eigenkapital und ans Nachrang rangeht, wirkt die Garantie, weil sie ja zur Verlustabdeckung da ist. Das ist hier die Botschaft, die man hier ansprechen muss. Und auf der Seite 43 haben wir das sehr detailliert Ihnen dargestellt, dass wir durch die Abdeckung des Referenzportfolios, durch die Garantie, über sehr starke Bail-in-Quoten verfügen, die sich eben speisen aus einer 9%igen Quote, die schon über dem Schwellenwert liegt, den ECOFIN ja erwartet und sozusagen der, glaube ich, auch für alle Messlatte sein sollte, für alle Emittenten in der Zukunft, dass man relativ sicher ist. Da liegen wir schon drüber. Und inklusive unserer Struktur liegen wir bei 16% Bail-in. Wir bitten da die Botschaft vielleicht mitzunehmen. Damit ist auch relativ deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, und darum geht es jetzt beim Bail-in, die Wahrscheinlichkeit eines echten Bail-ins bei der HSV Nordbank doch vergleichsweise sehr gering einzuwerten ist auf der Basis der uns heute vorliegenden Informationen. Das wäre der schnelle Bericht von meiner Seite. Relativ dickes Thema. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen so ein paar Sachen habe näher bringen können und stehe jetzt noch für ein paar Minuten zu Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie auffordern, sie zu stellen. Und falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Für Fragen oder Wortmeldungen drücken Sie bitte jetzt Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wir haben eine erste Frage. Sie kommt von Frau Britta Schmidt. Bitte Ihre Frage.
Ja, hallo. Wo fangen wir an? Gibt so viele. Die erste Frage wäre, in der Presse geistert so ein bisschen die Story rum, dass die Garantie eventuell im Stresstest nicht zählt. Ich denke mal, da gibt es ein rechtliches Vertragswerk zu. Ob die Europäische Kommission das als Beihilfe ansieht oder nicht, ist ja bisher noch ein bisschen dahingestellt. Aber weshalb sollte die nicht zählen? Das wäre eine Frage. Die andere Frage ist, der Final Loss wurde leicht erhöht von 1,3 Milliarden auf 1,6 Milliarden. Ich denke mal, das führt dann zu leicht höheren Kosten. Gibt es da eine Erwartung von, eine Guidance von euch, die wir in die Modelle einbauen sollen? Und wie relevant ist das? Und die dritte Frage wäre zu dem Kapital, zu diesem Puffer nochmal. Der Puffer, die Zusatzprämie, das kann ich verstehen, weshalb die zählt. Weshalb zählt der Debtor Warrant als Puffer hier? Und wieso hat sich der gegenüber dem letzten Quartal unter Fully Loaded Basel III verändert? Da sehe ich auf Seite 22 in dem Chart, dass es zusätzlich 1,7% bringt. Das waren, glaube ich, im letzten Quartal noch null. Der Abzug war, der Puffer wurde eliminiert unter Fully Loaded Basel III. Was hat sich da geändert?
Ja, Britta, hallo. Ich versuche das mal zu sagen. Es wird in der Presse viel gegeistert. Die Garantie ist vorläufig genehmigt und ist da. Und sie ist Teil der Kapitalausstattung der Bank. Das zweifelt überhaupt niemand an. Es ist in der Presse immer wieder viel Suspicion unterwegs und ich glaube, gerade unter uns freundlichen Wettbewerbern wird viel derzeit Sand gestreut, um manchmal von sich selber abzulenken. Wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass diese Garantie wirkt, denn sie ist ja da. Ja, insofern ist für unsere, wir haben überhaupt keine Erkenntnis von nirgendwoher, dass es einen Zweifel an der Berücksichtigung der Garantie gibt. Ich bitte an der Stelle vielleicht das nochmal sagen zu dürfen. Die Garantie ist die Kapitalausstattung der HSA Nordbank. Das wäre das Gleiche, als wenn eine große europäische Bank sagen würde, ohne Eigenkapital hat sie kein Eigenkapital, mit Eigenkapital ist sie solide kapitalisiert. Gleiches gilt für die HSA Nordbank. Die Garantie ist die Kapitalausstattung und sie wirkt und entfaltet ihre Kraft etwas merkwürdig, das muss ich dazu sagen, anders als eine echte Kapitalerhöhung, aber sie greift. Der Final Loss steigt hinten raus Richtung 25 auf diese 1,6 Milliarden Euro, führt dazu, dass wir jetzt im Jahr 2013 im Jahresabschluss schon sehr hohe Zusatzprämien ex post zahlen müssen, ja, und auch ex ante, die ja in diese berühmte Spardose hineingehen, in diese Rückstellung. Ja. Mhm. Die Idee ist am Ende, dass die Mechanik, dass die Zusatzprämie und die Grundprämie am Ende der Wegstrecke, also in 12 Jahren, das Eigenkapital der HSA Nordbank, das ja, also der Beihilfewert, ja, diese 4,6 Milliarden Euro, dass der komplett kompensiert ist. Das ist die Grundidee dahinter, ja, die man durchaus kritisch beurteilen kann. Aber das ist die Grundidee der Europäischen Union aus dem Jahr 2011. Ich wage nur oder möchte das zart sagen, die Kommission im Jahr 2011 wusste nicht, genauso wenig wie wir es wussten, dass wir schon heute so hohe Belastungen haben in der Garantie. Das ist sicherlich etwas, was nochmal zu diskutieren ist mit der Europäischen Union. Aber wir werden sehen, wo es da hingeht. Also das hat für uns eigentlich, ganz ehrlich, für die Kapitalausstattung hat das überhaupt keine Aussage, das Ganze. Und für die GNV hatte es jetzt eine Aussage im Jahr 2013, aber nicht mehr im Jahr 2014 fortfolgende, wenn dieser Verlust sozusagen, diese Verlustprognose stabil bleibt. Das ist natürlich eine große Modellrechnung, die sich auch verändern kann ins Positive wie ins Negative. Okay. Der speist sich im Prinzip jetzt aus der Zusatzprämie einerseits und auch dem Risikogewicht der Senior Tranche. Das ist manchmal ein bisschen, geht's unter. Diese SFA-Formel, die aufsichtsrechtliche Unterlegungsformel, sagt ja, dass bei Verbriefungen dieser Art, das ist ja nichts anderes als sowas, ein Mindestgewicht der Risikoaktiva von 20% eingerechnet wird. Das ist so, wie es eingeht in die Kapitalquote. Das echte Risikogewicht ist aber bei 0,3%. Das heißt, zwischen 0,3% und 20% Mindestanrechnung des Risikogewichts besteht ein Puffer. Das heißt, weil es jetzt höhere Risikoaktiva-Gewichtungen stattfinden sollten, ich nenne ein Beispiel, durch Ratingmigrationen oder auch EBA-Stresstest oder was auch immer, ja, merken wir erst einmal in der Kapitalquote gar nichts, bis es physisch auf 20% Risikogewicht angewachsen ist. Das sind schon am Ende relativ große Aggregate. Da speist sich das jetzt. Britta, weshalb jetzt zwischen 30.09. Und heute sich die Zahlen etwas verändert haben? Erst einmal haben wir jetzt den echten Jahresverlust nicht nur geplant, sondern auch eingebucht. Und wir haben die echten de facto Umstellungsfaktoren über Basel III jetzt nicht nur antizipiert, sondern auch vorläufig sehr genau rechnen können. Das mag sein, dass sich das ein oder andere noch verschoben hat, aber fundamentale Neuerkenntnisse gibt es nicht. Die Logik ist eigentlich noch die gleiche. Wir haben nach wie vor einen guten Puffer nach vorne gerechnet über die Garantie.
Okay, prima. Und dann vielleicht zu dem Thema Gewinn noch. Der Gewinn von 200 Millionen im ersten Quartal vor Steuern, enthält das schon einen Impact aus dem Debtor Warrant unter IFRS? Das ist jetzt auf Englisch gefragt. Und die zweite Frage dann im Anschluss wäre, gibt es schon eine Schätzung, wie groß das für das Gesamtjahr sein wird?
Da halten wir uns noch, also ja, erst einmal, ja, das beginnt jetzt schon zu wirken, die Rückschreibung quasi der Spardose aus der Vergangenheit. Das ist auch so geplant gewesen, ist auch nichts für uns nichts Neues, aber jetzt kommt es auch. Wir halten uns noch mit den Zahlen zurück, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie tatsächlich das Quartalsergebnis aussieht. Diese 200 Millionen Euro sind eher eine etwas defensive Schätzung. Ja? Aber wir wollten schon mal heute, weil die Zahlen auch bestimmt nicht ganz leicht sind zu verdauen, auch schon mal den richtigen Ton fürs Jahr 2014 anstimmen. Für das Gesamtjahr erwarten wir schon einen relativ substanziellen Rückschreibungsbetrag. der sich aber dann eben während des Jahres aufbaut.
Okay, danke.
Ja? Danke.
Eine weitere Frage kommt von Herrn Jörg Birkmeier von der DZ Bank. Herr Birkmeier, bitte Ihre Frage.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Präsentation. Ich habe im Grunde genommen zwei Fragen. Die eine Frage ist, der Anstieg der Risikovorsorge, ist der getrieben durch Bilanzprüfung, Stresstest oder ist er getrieben durch eine veränderte Risikoeinschätzung der weltweiten Schifffahrtsmärkte von Ihrerseits? Und die zweite Frage ist das Thema Steuerrückstellungen. Ist das im Grunde jetzt alles abgearbeitet durch die vorgenommene Steuerrückstellung oder sind da noch Strafzahlungen zu erwarten? Können Sie vielleicht da gerade nochmal was dazu sagen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Buckmeier. Erst einmal, der Grund für die Risikovorsorge sind die veränderten Einschätzungen der Schifffahrtsmärkte. Mhm. Wir haben gerade im vierten Quartal doch zur Kenntnis nehmen müssen, dass relevante Marktteilnehmer, wir schätzen ja, vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, unsere Charterratenprognosen nicht selber, sondern wir nutzen externe Advisor dafür. Das hilft uns übrigens auch im EZB-Verfahren, weil die EZB auch Sicherheiten über externe einschätzen lassen möchte. Im Wesentlichen sind das externe. Und da gibt es eine eindeutige Einschätzung, dass die Erholung stattfindet, aber später als erwartet. Und das ist natürlich ein Thema, was schon dann grob wirkt in einem großen Portfolio, weil wir jetzt dann im sechsten oder siebten Jahr der Krise sind. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es gibt kaum eine Assetklasse, die so lang unter Druck stand wie die Schifffahrtsmärkte. Ich erinnere daran, vor 10 Jahren war das übrigens Commercial Real Estate. Ist schon wieder komplett vergessen, dass das vor 10 Jahren in einer ähnlichen Situation war. Aber der Grund ist die veränderte Einschätzung der Erholung der Schifffahrtsmärkte, dass sie sich ein Jahr quasi nach hinten drückt. Und dieses eine Jahr an nicht erfolgter sozusagen Erholung produziert dann natürlich die Schäden in einem großen Portfolio nach IFRS. Und diese Dinge haben wir 1:1 gebucht mit diesen gewaltigen Beträgen von 1,3 Milliarden Euro Nettovorsorge für die Schifffahrtsportfolien. Es hat mit dem AQR und dem EZB-Thema in Summe oder dem Stresstest, der da ja auch eine große Rolle spielen wird, nur indirekt zu tun, weil wir nicht bilanzieren auf AQR-Basis, sondern auf der Basis von IFRS und gründlicher Buchführung und ordentlichem Kaufmannsdaseins. Wir gehen davon aus, dass der Asset Quality Review unsere Ansätze bestätigen wird. Und wenn es eine Divergenz geben sollte, was wir nicht ausschließen können, das kann niemand ausschließen in diesem Verfahren, weil ja eine neue Drittmeinung dazukommt, außerhalb der deutschen Aufsicht und der eigenen Wirtschaftsprüfer und des eigenen bilanzierenden Gedankenguts, haben wir ja eine Kapitalausstattung, die uns eine gewisse Pufferwirkung ja ermöglicht. Die zweite Frage, Steuerrückzahlung oder Steuerschäden. Sie wissen, dass wir ja eigenmotiviert im letzten Jahr uns des Themas der Aktienarbitrage angenommen haben. Wir sind dafür ein bisschen verhauen worden in der lokalen Presse. Ich glaube, aber heute sieht jeder, dass das schon recht klug war, was wir da gemacht haben, dass wir uns nicht hetzen lassen von Behörden und anderen, sondern dass wir die Dinge selber aufgleisen und proaktiv die Dinge bereinigen. Wir haben aus der Aktienarbitrage diese Cum-Ex-Themen im Dezember ja bekannt gegeben, auch schon ausgezahlt. Das heißt, wir haben die Steuerbescheide geändert, also die sind geändert worden von der Finanzbehörde, das muss man jetzt präzise sein, vom Finanzamt. Und am Mitte Februar haben wir den Überweisungsträger sozusagen abgesendet, Cash raus an die Finanzämter. Das liegt jetzt dort. Und da wollen wir mal abwarten, was jetzt das BfH sagt. Es soll ja demnächst einen Richterspruch geben zu solchen Fällen im April. Ich weiß es nicht, ob das dann treffgenau ist und ob wir da danach klüger werden. Aber das ist für uns jetzt erst einmal abgearbeitet. Zu den 127 Millionen Euro, die Sie kennen, zusätzlich kamen nochmal 50 und dann in Summe 70 Millionen Euro für sogenannte Steuertransaktionen aus den grauen Vorjahren, aus den trüben grauen Vorjahren, aus den Jahren 2006 bis 2008, die ich mir auch nochmal genau angeguckt hatte und ich der Meinung war, dass ich mit einer Rückstellung hier besser leben kann als ohne Rückstellung. Das hat aber nichts zu tun mit Strafzahlung, sondern es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um für Betriebsprüfungsrisiken sozusagen vorbereitet zu sein. Mhm. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass noch mehr kommt. Wir haben versucht, den Berg jetzt zu überhüpfen an der Stelle. Man weiß, man sollte nie sagen, lieber Herr Birkmeier, das weiß man nicht. Ja? Mhm. Aber mehr als überall hingucken kann man auch nicht. Mhm. Insofern glaube ich mal, dass wir jetzt die größte Belastung hinter uns haben.
Okay. Danke. Ja?
Für weitere Fragen oder Wortmeldungen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihre Telefontastatur. Frau Britta Schmidt nochmal bitte.
Ja, wenn wir gerade noch kurz noch Zeit haben, nutze ich die Zeit nochmal für eine andere Frage, und zwar zum Thema AQR. Kann man irgendwie beschreiben, wie der Prozess innerhalb der HSH läuft? Wie viele Auditors sind da? Gibt es eine ungefähre Vorstellung, welcher Prozentteil des Portfolios ins Loan Tape geht? Wie viel Einzelexposures sich tatsächlich die Auditors angucken? Kann man dazu schon was sagen?
Ja. Britta, könnte ich, aber möchte ich gar nicht in so einer Audience dem alles Ausdruck verleihen.
Okay.
Ich kann das schon auch allen sagen. Das betrifft alle Häuser auch. Das ist ein enormer Almauftrieb, dieser AQR. Es ging ja im ersten Schritt jetzt über die Policies, die Procedures und die Accounting Rules dazu. Da sind wir sehr gut durchgekommen, wird uns auch bestätigt von unserem Prüfer, der das macht im Auftrag der EZB. Da sind wir fein raus, ich glaube auch sehr gut. Wir können alle Daten beliefern, wir sind sehr responsive, wir sind sehr konzentriert, weil wir da auch gut mitarbeiten wollen mit diesem AQR. Wir sind uns unserer Risiken voll bewusst, wir kaschieren hier gar nichts, sind super transparent zum Prüfer und glauben auch, dass sich das auszahlen wird. Der aktuell laufende Teil ist das, was du sagst, sind die Kreditprüfungen. Dort gibt es eine Vielzahl von Einzelfällen, die geprüft werden. Da beschäftigen sich ganz viele Menschen mit auf Prüferseite. Man verliert manchmal den Überblick, wie viel es denn dann tatsächlich sind. Also jede Menge. Und ich darf auch sagen, es kostet auch jede Menge Geld. Das sind alles Millionenbeträge, die wir da zu bezahlen haben. Übrigens andere Häuser ja auch. Aber es ist schon ein sehr anstrengendes Prozedere. Wir haben aber eine gute Arbeitssystematik dort mit den Prüfern aufgebaut. Wir versuchen alles sachgerecht zu beantworten. Bis jetzt konnten wir auch alles sehr gut beantworten. Das möchte ich da vielleicht nur zu sagen. Das Ganze läuft jetzt bis Juli. Dann gibt es eine Qualitätssicherungsphase, also Pause der EZB. Dann wird das nochmal als glatt gezogen. Dann gibt es ja irgendeine Erkenntnis zum AQR, die uns ja nicht gesagt wird. Und dann gibt es einen Stresstest und im Oktober soll es bekannt gegeben werden. Warten wir das mal ab.
Okay, danke.
Ja, danke. Ja, ich muss auf die Uhr ein bisschen schauen, weil wir gleich einen Conference Call haben mit den englischen Freunden. Deshalb möchte ich es an der Stelle bewenden lassen, den deutschen Teil. Bitte da um Verständnis, weil wir heute so ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Möchte aber, dass wir hier nicht auseinandergehen, bevor ich dem Herrn Fehmers danke. Lieber Herr Fehmers, Sie sind jetzt aller Voraussicht nach das letzte Mal dabei in einem Conference Call, weil Sie nach 10 Jahren fruchtvoller und guter Arbeit für die HSH Nordbank in schwierigster Zeit immer wieder versucht haben, das Vertrauen aufzubauen und zu halten zwischen Bank und Investor. Ich glaube, Sie haben das toll gemacht. Ich als jetzt neuerer Finanzvorstand, der Sie jetzt seit einem Jahr kennt, möchte Ihnen danken für Ihre tolle Arbeit. Und ich glaube, im Namen aller, die heute zuhören, möchte ich Ihnen alles Gute wünschen für die Zukunft. Lieber Herr Fehmers, Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich werde mit meinem Nachfolger noch diverse Besuche bei Investoren und Analysten machen. Ich bin noch bis Ende Juni im Haus und in den nächsten knapp 3 Monaten werde ich beim einen oder anderen dann vorbeikommen und den Nachfolger vorstellen. Herzlichen Dank.
Gut, dann danke ich Ihnen. Wenn weitere Fragen sind, steht Herr Fehmers und ich auch selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ja? Danke, tschüss.
Vielen Dank an die Moderatorin und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.